ich war richtig stolz, als ich meinen ersten Hausschlüssel bekommen habe. Huch, das war toll. Da war ich auf einmal groß. Ich konnte selber ins Haus rein und raus, wann ich wollte. Und dann kam noch andere Schlüssel dazu. Ja, also Schlüssel sind ein bisschen Macht vielleicht. Nur wenn man sich's richtig überlegt, Schlüssel sind eigentlich ein Armutszeugnis.
Wie meinst du das, ein Armutszeugnis?
Ja, wenn wir in einer guten Welt leben würden, wo keiner auf die Idee kommt, überhaupt jemand anders was wegzunehmen, braucht man keinen Schlüssel.
So gesehen, ja.
Ein Schlüsselbund ist also ein Beispiel dafür, geradezu ein Symbol, dass wir gewöhnt sind, mit Sünde zu leben. Rein gewöhnt, damit zu leben, dass die anderen das Eigentum wegnehmen wollen und ich muss mein Eigentum schützen, eben zum Beispiel durch ein Vorhängeschloss. Gibt es wahrscheinlich noch andere Beispiele?
Ja, also wenn ich so an unser alltägliches Leben denke, sind wir eigentlich permanent von solchen Schlössern umgeben. Ich denke an die Polizei, die darauf achtet, dass alle die Regeln einhalten. Oder wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, muss ich wirklich auch die Stunden leisten, die in dem Arbeitsvertrag stehen?
Erinnere ich mich, als ich mal einkaufen war, die haben dann immer diese Durchsage an die Kassiererin gehabt, bitte helfen Sie den Kunden mit der unteren Ablage.
Das heißt, die sind verpflichtet, nochmal nachzugucken, ob du nichts mitgehen lässt.
Also wir wissen das tagtäglich, dass die Sünde da ist in unserer Welt und dass wir die irgendwie eindämmen müssen. Wenn ich jetzt an Eheringe denke, haben schönes Stückchen Schmuck, aber die haben eigentlich auch so diese Botschaft, hey, ich bin verheiratet. Die ganze Justiz.
Die Gesetze, die schafft privatrechtlich alles regelt, dass da niemand irgendwelche Grenzen überschreitet. Das sind alles Schlösser.
Wir sind es gewöhnt im Alltag, dass wir mit der Sünde leben und dass wir die Sünde eingrenzen müssen. Wir wissen, dass es Unrecht, Gewalt, Betrug gibt. Wir leben damit, dass wir wissen, unsere Nachbarn haben Neid und Missgunst in ihren Gedanken. Und wir überlegen genau, wem erzähle ich was über mich, wo tue ich mich offenbaren, weil ich damit rechnen muss, irgendwelche Leute erzählen es weiter. Und das führt uns zu der Geschichte, die wir uns heute, die biblische Geschichte, die wir uns anschauen wollen, zu einer ganz bekannten Geschichte, Kain und Abel, auf den ersten Seiten der Bibel, 1. Mose 4. Da waren also diese zwei Brüder, Kain und Abel, die nächste Generation nach Adam und Eva. Manche Ausleger überlegen, ob es nicht vielleicht sogar Zwillinge gewesen sind, die zwei Brüder. Der eine wird Ackermann, der Kain, und Abel wird Schäfer, der hat also Viehherden. Und dann wird das ganz kurz nur skizziert, was sie gemacht haben, nämlich, die haben das gemacht, was Adam und Eva wahrscheinlich schon angefangen haben, die haben Gottesdienste gefeiert. Und das bedeutete, die haben Altäre aufgebaut oder ein Altar aufgebaut und haben Gott gedankt. Die wussten von Gott, von dem Schöpfer, die wussten all das, was Adam und Eva zu erzählen mussten, auch von dem Sündenfall, dass sie aus dem Paradies rausgeflogen sind und wussten, dass sie eben sich an Gott wenden können. Dass Gott trotzdem barmherzig ist, dass er gnädig ist und immer noch da ist. Und da heißt es also dann hier, dass sie Opfer darbrachten. Und zwar ganz nach dem, was ihr Beruf war. Also der Abel brachte von seinen Herden das die Erstlinge der Herde von ihrem Fett und der Kain opferte von den Früchten des Feldes. Wir wussten also, dass man sich bei Gott bedankt mit diesen Opfern. So, und wenn wir die Geschichte im Hintergrund haben, dann wissen wir auch, wie das weitergeht.
Also das Opfer von dem Kain wurde von Gott nicht gnädig angesehen, sondern Gott hat das Opfer verworfen.
Und von dem Abel, das hat er schon angenommen.
Mhm.
Das war also der große Unterschied, dass die Menschheit in zwei Gruppen geteilt ist. Da heißt es ja auch, dass Gott sah gnädig nicht nur auf das Opfer, sondern Gott sah gnädig auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sahen nicht gnädig an.
Mhm.
Warum eigentlich?
Also da, an dieser Stelle kann ich nur mutmaßen, aber vielleicht kam das nicht aus reinem Herzen. Vielleicht hat er das nicht getan, um tatsächlich Gott zu danken, sondern vielleicht nur, weil es sein muss oder weil man es eben so macht.
Ich habe das noch so aus der Kinderbibel im Hinterkopf das Bild, wie die zwei Altäre da sind und bei dem einen steigt das, beim Abel steigt das der Rauch so ganz kerzengerade in die Höhe und bei Kain, da sackt der Rauch von dem Opfer so runter, fliegt auf der Erde lang. Das ist so das Bild, was sich mir eingeprägt hat Und ja, aber das steht nicht da, warum. Und genau das ist es aber, es kommt eigentlich auf das Herz an. Und das wird uns im Hebräerbrief, dann im Neuen Testament mal erklärt, in dem Kapitel 11, wo es um den Glauben geht, die Glaubenshelden im Alten Bund. Und das ist also von Kain und Abel die Rede, dass nämlich Abel tatsächlich an Gott geglaubt hat. Er hat sein Leben unter Gottes Schutz und Segen geführt und hat also dann auch von Herzen Gott gedankt. Und Kain offenbar nicht. Vielleicht, dass er einen eigenen Altar hatte, zeigt vielleicht auch schon, dass er sich von dem Familiengottesdienst zurückgezogen hatte, dass er nur noch mit halbem Herzen oder überhaupt nicht mehr dabei war. Und dann heißt es, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Und da greift Gott ein. Vers 6 dann, da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du deinen Blick frei erheben. Bist aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie.
Das heißt eigentlich, um jetzt noch auf deinen Vergleich am Anfang zurückzukommen, man sollte die Tür besser abschließen,
ja,
damit die Sünde nicht hineinkommt.
Also ich habe das ja hier bei uns gleich hinterm Haus, fangen die Wiesen an und da sind haufenweise Wühlmäuse und da sitzen immer mal Katzen da vorm Loch und lauern. Und dann ist klar, was passiert, dann greifen sie zu, die Katzen oder fliegen auch so Raubvögel, so rote Milane, die lauern nur darauf, dass die Mäuse aus der Deckung kommen. Und das ist das, was Gott dem Kain hier sagt. Da lauert eine Gefahr vor der Tür deines Herzens.
Wenn du dich sozusagen von der Sünde verführen lässt oder kitzeln lässt oder wenn dir etwas Verbotenes besonders schmackhaft vorkommt.
Ja, nach dir hat sie verlangen, sagt Gott. Genau, die Sünde weiß uns, ihre böse Frucht durchaus schmackhaft zu zeigen. War ja schon bei der Eva so. Der Teufel lauert vor der Tür und versucht, uns zu Fall zu bringen. Und du aber herrsche über sie. Die Sünde ist also eine Realität in unserer Welt. Das sehen wir an unserem Schlüsselbund, aber an vielen anderen Dingen auch. Die Sünde lauert überall vor der Tür.
Aber wie kann ich das alleine schaffen, gegen diese Sünde anzukämpfen?
Du aber herrsche über sie, sagt Gott. Und ja, wie schaffen wir das? Also Kain hat es offensichtlich nicht geschafft. Er hat seinem Zorn freien Lauf gelassen, hat seinen Bruder mit aufs Feld rausgelockt und ihn dann dort erschlagen. Das ist ja dieses dramatische, dieser Ausbruch der Sünde. Kain lässt sich nicht warnen und es gibt auch keinen Schutz und keine Polizei. Ja, Abel liegt tot da und sein Blut wird von der Erde aufgesaugt. So wird es dann ganz drastisch beschrieben. Ja, aber genau, das ist also die Frage, wie mache ich das? Du aber herrsche über die Sünde.
Denn jetzt mal an der Geschichte von Kain und Abel sieht man, dass das die Sünde sehr, sehr fatale Folgen haben kann. Und vielleicht rennen wir jetzt nicht gleich los und bringen unseren Mitmenschen um. Aber es reicht ja, es gibt ja noch andere Sünden als nur den Mord oder den Totschlag.
Da lauert so viel vor unserer Tür. Betrug, Hochmut.
Die Lüge oder auch nur einfach nur ungehorsam gegen Gottes Gebote.
Das lauert vor unserer Tür und du aber herrsche über sie. Wie macht man's? Also eins ist sicherlich, dass man erstmal sich der Gefahr bewusst ist.
Und vielleicht dieses sich dessen Bewusstsein, ob der Sünde, vielleicht schließt das auch mit ein, dass man sich auf gewissen Situationen, in denen Sünde vorkommen kann im Leben, dass man sich denen nicht aussetzt und dass man die vermeidet.
Guck hin, welche Filme du dir anguckst, guck hin, welche Musik du dir anhörst. Das haben wir den Vorteil bei der Musik, dass das alles Englisch ist, das muss man meistens nicht verstehen, was du aus dem Radio dröhnt, aber wenn wir es verstehen würden, würden wir wahrscheinlich manchmal erschrecken. Sieh zu, welche Romane du liest.
Mit wem man sich abgibt oder mit wem man verkehrt.
In Form der Umwelt, also von den Leuten, genau, mit denen man zu tun hat. Da lauert die Sünde oft genug auch vor der Tür. Und das zu beherrschen, ja, dann muss man aufpassen, was man liest oder mit wem man sich abgibt. Oder dass man ein bestimmte Gesellschaft auch meiden soll. Du aber herrsche über sie. Das hat also so eine ganz einfache bürgerliche Seite auch. Wir brauchen Polizei, wir brauchen sogar eine Armee, die das Eigentum schützt, die Gesetze schützt, wo ein Staat seine Macht nicht gebraucht. Dann gibt es eben Ausschreitungen. Das ist so eine ganz praktische bürgerliche Seite. Du aber herrsche über sie. Und ich denke, das ist ein Problem in unserer Zeit, dass so verschiedene Strömungen, dass ich glaube, das war Kommunismus zum Teil gewesen oder auch ein Neomarxismus, dass man gesagt hat, der Mensch ist eigentlich gut im Herzen, man müsste nur das Gute rauslassen. Und der Marxismus hatte gesagt, wir müssen das Eigentum abschaffen, das ist die Quelle von allem Bösen. Das hat nicht geklappt. Da hat sich ja schnell gezeigt, wie viel Böses auch dort stattfindet, wo das Eigentum alles Volkseigentum war. Aber das ist in unserer Zeit auch so unterschwellig da, Gesetze, naja, möglichst nicht. Wir wollen niemanden unter Druck setzen. Jeder soll seine Freude, seinen Spaß haben. Also jeder soll frei sein. Und das über die Sünde herrschen ist nur im ganz eingeschränkten Maß gültig, nämlich dort, wo ja, die Freiheit von jemand anders beeinträchtigt wird. Da müssen wir also sehr aufpassen, was in unserer Umwelt so los ist, was da so für Gedanken da sind. Du aber herrsche über sie, das hat also eine äußere Dimension, aber, und ich denke, das ist das Zweite, was man hier aus Kain und Abel, aus der Geschichte lernen können, dass es eigentlich vor allen Dingen eine geistliche Dimension hat.
Ja, und gibt es vielleicht auch so einen geistlichen Helfer für uns? Also genauso wie es den weltlichen Helfer in Form der Polizei oder in Form von Gesetzen gibt, gibt es noch einen geistlichen Helfer? Denn also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ich nicht immer über die Sünde herrschen kann. Oder dass ich genauso wütend werde wie Kain, wenn ich mich über meine Geschwister ärgere oder über irgendetwas, was nicht klappt im Leben oder was ich unbedingt durchsetzen möchte.
Und da ist am besten, wenn in unserem Herzen jemand anders wohnt, nämlich nicht die Sünde, dass da Gottes Geist wohnt. Und das ist also der Helfer. Jesus hat die Sünde bekämpft, nämlich dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist für alle Sünden, auch für die von Kain, aber wer hat es nicht angenommen? Er hat alle Mörder begnadigt in der Ewigkeit. Wer sich an Jesus klammert, kann freigesprochen sein. Egal wie groß deine Sünde ist, egal was dein Gewissen belastet, bringst du zu Jesus. Er will dir es vergeben. Und das ist die eigentliche Kraft. Wenn ich weiß, Jesus hat mir alle Sünden vergeben, er hat alles, was mich von Gott trennt, was mich auch mein Verhalten zu meinem Nächsten beeinträchtigt, das hat Jesus am Kreuz getragen, dann kann ich einfach, ja, da habe ich diese Kraft im Herzen, dass Gottes Geist in meinem Herzen wohnt und mir Kraft gibt. Also es ist einfach voll das Herz, da kann die Sünde zwar vor der Tür lauern, aber sie kommt nicht rein.
Wenn wir auch darum bitten, denn das ist auf der anderen Seite ja auch kein Freibrief für auf Gnade hinsündigen.
Also das ist eine ständige Anstrengung, dass wir diesen Kampf trotzdem weiterführen müssen. Wir können einfach uns an Jesus, vergib mir meine Schuld und Herr, mach du mich frei, aber die Sünde lauert wieder. Also durch die Taufe sind wir reingenommen, da haben wir diesen Helfer im Herzen. Das war heute eine Lesung gewesen im Gottesdienst. Alle, die ihren Katechismus auswendig gelernt haben, die kennen das aus Taufe zum 4. aus dem Römerbrief. Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt worden ist, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also durch die Taufe sind wir schon mit reingenommen in den Tod von Jesus, er ist in der Sünde gestorben. Wir brauchen der Sünde nicht mehr zu dienen. Dass wir Jesus immer wieder groß machen in unserem Herzen, dass wir uns an ihn klammern, dass Gottes Geist unser Denken verändern kann. Und dann ist unser Herz voll. Dann mag die Sünde vor der Tür lauern, aber die kommt nicht rein. Naja, die kommt doch rein.
Die kommt rein.
Und deswegen müssen wir jeden Tag wieder neu zu Jesus gehen und sagen, Herr, vergib mir. Ja, mit Kain, die Geschichte ist also fast trostlos. Er wird dann vertrieben aus der Familie, muss unstet und flüchtig leben. Also das Versprechen der Sünde, dass das Leben ja so viel schöner ist, wenn man Gottes Gebote übertritt. Das Versprechen hält die Sünde nicht ein. Er findet nie zu der Freiheit, die er vielleicht haben wollte, oder zu der Befreiung. Gott muss ihn strafen, sodass er dann klagt, meine Strafe ist zu schwer oder schwerer, als dass ich sie tragen könnte. Du aber herrsche über die Sünde. Das ist einfach für uns die Warnung und die Aufforderung, es nicht so weit kommen zu lassen.
Ja, einerseits ist diese Geschichte ziemlich eindrücklich in ihrer Warnung. Und auch wenn Kain sich seiner Schuld bewusst ist, und er gibt das ja auch ganz offen zu, hat die trotzdem auch eine kleine Verheißung in sich, denn Kain wird nicht getötet und er bekommt ein Zeichen, dass er nicht von niemandem getötet werden darf.
Gott schützt selbst den Mörder.
Genau, und das ist sozusagen noch, er hat noch eine Gnadenfrist bekommen.
Wir müssen es wissen, in unserer Welt ist die Sünde eine Realität. Und es gilt, sie zu beherrschen. Aber wir können auch wissen, Jesus hat sie beherrscht. Jesus ist der Meister. Und wir bitten ihn, dass er unser Herz erfüllt, dass wir die Sünde mag draußen lauern, aber dann kommt sie nicht rein. Wollen wir beten? Lieber Jesus, hab Dank dafür, dass du der Herr bist über Sünde und auch über den Tod. Und wir danken dir auch dafür, dass du uns in der Taufe aufgenommen hast als deine Kinder. Mach uns immer bewusst, dass die Sünde vor der Herzenstür lauert und gib uns die Kraft, über die Sünde zu herrschen. Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo immer wir gefallen sind, wo immer wir uns gegen dich und gegen unsere Mitmenschen versündigt haben. Herr, mach du uns rein und nimm uns wieder auf und gib uns auch die Kraft, unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen zu ordnen. Herr, wir danken dir, dass du bei uns bist. Amen. Amen.